Tagesspiegel.
Guten Tag und herzlich willkommen zum High Noon des Tagesspiegels. Ich bin Anja Wähler-Schöck, Mitglied der Chefredaktion des Tagesspiegels und heute melde ich mich wieder aus dem Studio des Tagesspiegels am Askanischen Platz. Und heute habe ich wieder eine Buchvorstellung für Sie und sogar eine Buchpremiere. Hier um dieses Buch wird es sich heute drehen. Die beiden Sicherheitsexperten Johannes Steger und Ferdinand Gehringer haben ein Buch geschrieben, Deutschland im Ernstfall, was passiert, wenn wir angegriffen werden? Und dieses Buch erscheint just heute und Sie werden also die Ersten sein, die den beiden Autoren Fragen stellen dürfen. Ich freue mich sehr, lieber Ferdinand, lieber Johannes, dass ihr hier im Studio seid. Zu meiner Linken, Ferdinand Gehringer, ist ein sicherheitspolitischer Berater bei der Konrad-Adenauer-Stiftung. Zu meiner Rechten, Johannes Steger, er leitet das Digital Crisis Management bei der Strategieberatung FGS Global. Und wenn Sie jetzt denken, dieser Herr kommt mir irgendwie bekannt vor, dann liegt das vielleicht daran, dass Johannes Steger bis vor kurzem beim Tagesspiegel den Background Cybersicherheit und Digitalisierung geleitet hat. Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lade ich wie immer sehr herzlich ein, sich im Chat mit Fragen zu beteiligen. Viele von Ihnen haben das auch schon gemacht. Toll, dass es bei dem Thema wieder so viel Diskussionsbedarf gibt. Wir versuchen, alle Fragen, so gut es geht, hier in der Diskussion aufzugreifen. Ferdinand, steigen wir gleich ein. Gestern hat sich die Koalition der Willigen in Paris getroffen und über Sicherheitsgarantien für die Ukraine diskutiert. Auch über Truppen zur Sicherung eines möglichen zukünftigen Friedens in der Ukraine ging es da. Und der Kreml hat sofort mit lauten Protest reagiert. Nähern wir uns gerade dem Ernstfall, den ihr in eurem Buch skizziert?
Erstmal danke dir für die Einladung, liebe Anja. Ich freue mich, dass wir beide heute hier sein dürfen. Ich glaube, wir nähern uns durch die letzten Entwicklungen der letzten Stunden, der letzten Tage momentan keinem Frieden in der Ukraine. So viel ist klar. Wir nähern uns auch noch keinem Waffenstillstand, was ja von europäischer Seite eine Grundvoraussetzung für das Ganze ist. Es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass sich vor allen Dingen die europäische Seite darüber Gedanken macht, welche eigenen Garantien sie denn auch liefern kann, weil es immer noch diese große Ungewissheit letztlich gibt, welchen Beitrag die USA leisten können. Und ungeachtet der Entwicklungen, wie es jetzt um die Ukraine in den nächsten Tagen oder Wochen weitergeht, ist es für uns unfassbar wichtig, dass wir uns mit Situationen in Deutschland, mit einer möglichen Entwicklung in Deutschland beschäftigen. Sollte es dazu kommen, dass sich auch das deutsche Militär, die Bundeswehr in irgendeiner Form in der Ukraine stärker beteiligt oder auch nur in umliegenden Ländern, Polen stand ja auch zur Diskussion, oder andere NATO-Mitgliedstaaten, dass dort deutsche Truppen stationiert sind, dann ist man automatisch näher an einer Frontlinie und das Risiko, dass man in militärische Auseinandersetzung verwickelt werden könnte, ist auf jeden Fall da. Und der Ernstfall für Deutschland kann auch ein schleichender sein. Der wird nicht 1:1 an einem Tag eintreten oder nicht.
Johannes, Ferdinand hat gerade Dinge skizziert, die noch in der Zukunft liegen. Eine mögliche Beteiligung der Bundeswehr an Sicherungstruppen in der Ukraine. Aber es gibt Dinge, die auch jetzt schon passieren. Seit der Vollinvasion Russlands in der Ukraine sind hybride Angriffe gegen den Rest von Europa auch häufiger geworden. Sabotage, Cyberangriffe zum Beispiel. Befinden wir uns eigentlich nicht schon längst in einem Kriegszustand?
Ich würde das mit etwas beantworten, was wir im Laufe unserer Recherche recht häufig gehört haben, und das ist, wir sind nicht im Frieden, wir sind aber auch nicht im Krieg. Wir sind in einem kuriosen Zwischenstadion. Und ich glaube, das macht das auch alles so schwer zu greifen und auch manchmal so schwer zu erklären und auch oft so schwer, die richtigen Antworten darauf zu finden. Du hast gesagt, Sabotageakte. Wir haben Cyberoperationen, Angriffe auf Parteizentralen. Wir hatten einen Vorfall in Norwegen, wo auf einmal ein Staudamm bedient wurde von Akteuren, die definitiv nichts mit Norwegen zu tun hatten. Wir haben Zwischenfälle bei Kommunen. Wir haben Ausfälle von kritischer Infrastruktur, Anschläge auf Bahntrassen, auf Kabelschächte. Es gibt sehr viele Beispiele dafür, die uns ein Gefühl vermitteln, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Aber es fehlt noch so ein bisschen die richtige Kommunikation darüber und auch ein wenig das richtige Adressieren dieser Themen, damit wir ein gutes Gespür als Gesellschaft dafür entwickeln, was es braucht.
Ihr skizziert in eurem Buch 4 Bedrohungslinien. Ich würde gerne mal ein bisschen genauer darauf eingehen. Einsatz von Desinformation, Cyberangriffe, Ausspähung kritischer Infrastruktur, militärische Anlagen etc. und Sabotageakte. Die konventionellen militärischen Angriffe spielen da jetzt eine untergeordnete Rolle. Sind die tatsächlich in den Hintergrund getreten? Sind die Bedrohungslinien, die ihr hier skizziert, wichtiger geworden als konventionelle militärische Bedrohung?
Sie sind aus unserer Sicht zumindest nicht zu vernachlässigen. Von den militärischen Aktivitäten, die sind tagtäglicher sichtbar. Davon bekommen wir auch Berichterstattungen in viel größerem Umfang. Was uns wichtig war, ist durch diese scheinbar und teilweise unsichtbar, nicht klar zuordnenbaren Angriffe und Attacken, die auch auf Deutschland jeden Tag stattfinden, so ein bisschen mehr ein Licht darauf zu werfen, was könnte das denn auch für Auswirkungen für jeden Einzelnen von uns haben. Also wie könnten wir davon betroffen sein, wenn ein Cyberangriff eine kommunale Verwaltung beispielsweise trifft, kann ich dann meine Pässe noch abholen, kann ich meinen Führerschein noch ausstellen lassen, wie bin ich vielleicht betroffen, wenn ein Sabotageakt bei einem Elektrizitätswerk eintritt oder wenn ein Wasserwerk manipuliert wird, muss ich dann ohne Wasser auskommen, mit welchen Konsequenzen muss ich rechnen, weil das sind kleine Nadelstiche, die im gesamten deutschen Kontext vielleicht nicht diese absolute Aufmerksamkeit erlangen, aber jeden Einzelnen unmittelbar treffen. Und wenn wir von den militärischen Bewegungen sprechen, dann müssen wir irgendwann von Szenarien vielleicht auch ausgehen, wo ganz viel militärisches Gerät durch Deutschland kommt, wo auch die Infrastruktur, die wir jeden Tag benutzen, wo die so überstrapaziert wird, dass es auch wieder unmittelbare Auswirkungen auf uns selbst hat. Also ich würde nicht sagen, dass das eine in den Hintergrund für den anderen tritt. Wir haben versucht, die eher unscheinbareren Methoden in den Vordergrund zu rücken, weil die anderen Methoden auf jeden Fall mindestens gleichbedeutend existent sind, die militärischen, aber oftmals auch stärker sichtbar werden.
Und vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Und wir wollten ganz bewusst auch ein wenig Dramatik aus der Diskussion über dieses Thema hinaus, also rausnehmen, weil wenn man mit Sicherheitsexpertinnen spricht, in Bundeswehr, in Blaulichtbehörden, es ist wenig, natürlich wird darüber nachgedacht, was passiert, haben wir genug Luftschutzräume, aber das ist eigentlich nicht die Kerndiskussion, die wir führen. Die Kerndiskussion, die dort geführt wird, ist, es ist relativ unwahrscheinlich, dass in nächster Zeit Panzer über deutsche Grenzen rollen, dass Raketen auf deutsche Städte fliegen. Und je mehr wir in diese extremen Szenarien gehen, desto mehr verlieren wir den Blick aufs Wesentliche. Und je mehr wir das tun, desto weniger stellen wir die Frage, was passiert denn heute schon? Was ist denn heute gefährlich für unsere Demokratie, für unser Zusammenleben, für unser Verständnis von Gemeinschaft? Das wollten wir ein bisschen eingrenzen und haben uns deswegen auch sehr, sehr zurückgehalten, in große Extreme zu gehen.
Ihr habt für euer Buch verschiedene Szenarien durchgedacht. Könnt ihr mal eines oder zwei dieser Szenarien schildern?
Ich nehme mal die militärische Seite, daran anknüpfend an deine vorhergehenden Frage, dass das eine natürlich nicht in den Hintergrund drückt im Vergleich zum anderen. Wenn wir davon ausgehen, dass es eine zugespitzte Konfliktlage an der Ostflanke gibt, egal wo, wir lassen jetzt mal die Szenarien, die von anderen Militärexperten schon entwickelt wurden, außen vor, dann ist es so, dass Deutschland als logistische Drehscheibe eine sehr zentrale Rolle in Europa einnimmt, als Haupt-NATO-Mitgliedstaat und es wird dann quasi zur logistischen Drehscheibe. Dazu haben sich auch Militärs Gedanken gemacht, die haben den Operationsplan Deutschland entwickelt, der jetzt gerade in der Umsetzung ist, wurde jetzt schon zum dritten Mal überarbeitet, ist ein geheimer Plan, der aber genau diese Szenarien oder dieses Szenario an sich mal durchspielt, wenn dann zum Beispiel militärisches Gerät von Alliierten an den Häfen in Deutschland anlanden, wenn Flugzeuge in Deutschland landen müssen, auf Militärflugplätzen, wie werden die denn dann weiter transportiert? Wie werden die transportiert durch Deutschland? Auf welchen Straßen? Auf welchen Schienen? Was muss man da besonders auch berücksichtigen? Weil es kann natürlich auch sein, dass sobald dieser Moment eintritt, dass dann andere Akteure, nehmen wir jetzt mal Russland beispielsweise, anfängt, diese Infrastruktur auch zu stören oder diese Gerätschaften, diese Transporte, diese Logistikbewegungen auch zu unterbrechen, zu stören. Also wie können diese Dinge auch abgesichert werden? Und welche Auswirkungen hat das letztlich auch für uns alle im Alltag? Weil dann kommt ganz viel Gerät nach Deutschland und die müssen auch versorgt werden. Es kommen ja damit auch sehr viele Soldatinnen und Soldaten über Deutschland an die Ostflanke. Die müssen versorgt werden, die Geräte müssen gewartet werden. Sie müssen ja auch irgendwie, wir bauen dann wie so Convoy Support Center auf. Das sind dann wie militärische Raststätten, die aus dem Leben gerufen oder ins Leben gerufen werden. In Gemeinschaft mit den Kommunen. Das heißt, es ist auch wieder eine föderale Sache, wo die Bundesländer auch involviert sind. Und dann heißt es auch, wenn es wirklich extreme Bewegungen gibt, dass der Individualverkehr eingeschränkt werden kann. Das muss es nicht sein, aber es kann sein, dass Züge der Deutschen Bahn Vorrangsverkehr für militärische Logistik einräumen, dass Flugverbindungen teilweise ausfallen, weil andere Bewegungen stattfinden müssen, weil wir dann unsere Infrastruktur, so wie wir sie heute nutzen können, Bus, Bahn, Züge, vielleicht auch der Individualverkehr mit dem Auto, dass die dann beeinträchtigt werden und wir da vielleicht mit Einschränkungen rechnen müssen. Und wir wollen durch diese Szenarien, durch das eine Szenario der Logistik auch zeigen, was sein kann, worauf wir uns vielleicht auch vorbereiten müssen, damit wir dann nicht überrascht sind.
Johannes, was wäre ein weiteres Szenario?
Ich würde aus zwei Szenarien so ein paar Teile rausnehmen. Mhm. Wir haben einmal das Szenario Desinformation, wo eben groß angelegte Kampagnen, Desinformationskampagnen das Vertrauen der Bevölkerung in Institutionen wie Finanzinstitute erschüttern sollen und gleichzeitig noch Sabotageakte gegen kritische Infrastruktur, sowohl im Cyberraum als auch quasi im echten Leben. Und bei den Desinformationen haben wir sehr bewusst uns auch auf Szenarien konzentriert, die es schon gegeben hat. Wir haben das ein bisschen zugespitzt, damit es verständlicher wird, aber wir sehen beispielsweise in der Ukraine, wie gezielt zum Beispiel das Bankensystem einmal kurz vor der Vollinvasion destabilisiert werden sollte durch Cyberangriffe, die gekoppelt wurden mit Desinformationskampagnen. Also im Sinne von, hier gibt es Probleme, sollte dann natürlich ein Bankrun im besten Fall ausgelöst werden. Dieses Szenario haben wir mal durchgespielt. Was sind eigentlich Sicherheitsmechanismen? Wie bekomme ich eigentlich Informationen, die valide sind? Wie bekomme ich im Ernstfall Informationen von Blaulichtbehörden? Das war so eine Sache, die wir durchgespielt haben. Und das Zweite ist bei den Cyberangriffen bzw. Sabotageakte gegen kritische Infrastruktur. Auch da gehen wir von einem Szenario aus, wo es gezielte Cyberangriffe auf Kraftwerke gibt, machen aber auch klar, sofern wir das beurteilen dürfen in dieser Position, die wir haben, das wäre gar nicht so, da war das Feedback, das wir bekommen haben, das ist gar nicht so das große Problem. Also der große Blackout in Deutschland eher vernachlässigbar im Sinne von, das ist nicht das erste Szenario, was es gibt, weil so eine Cyberoperation stellt man sich auch so leicht vor. Also irgendjemand sitzt in Moskau und schickt ein paar kleine Cyberangriffe nach Deutschland und bums ist der Strom aus. So einfach ist es nicht. Das sind große, teure Operationen. Sehen wir gerade übrigens auch in der Ukraine, die spezialisierten Attacken werden weniger, es werden eher Masse statt Klasse. Das heißt, wir haben kurz das skizziert, was würde passieren, wenn jetzt ein Kraftwerk von einem Cyberangriff außer Gefecht gesetzt wird. Was wir aber sehr deutlich sehen, sind Sabotageakte auf Umspannwerke, auf die kleinen, sagen wir, die kleinen Bausteine, die unser Stromnetz zusammenhalten oder unsere kritische Infrastruktur zusammenhalten, weil davon gibt es unfassbar viele. Die sind unfassbar angreifbar. Wir können einmal auf den Fall nach Grünheide gucken, wo es einen Brandanschlag gab auf den Strommast, was ja wirklich zu, auch in Berlin, für Stromausfälle gesorgt hat, was dazu geführt hat, dass ein Logistikzentrum eines großen Lebensmittelhandels nicht mehr funktioniert hat und dass die Produktion quasi stillstand. Bei Tesla. Das ist so ein Beispiel dafür, wenn wir anfangen, über die großen Blackout-Szenarien sprechen, verlieren wir den Blick dafür, dass es viele kleine, wie Ferdinand eben Nadelstiche manchmal, sehr viel mehr auswirken können als das große Spektakel.
Ein kurzer Zwischenschub. Hier im Chat wurde gefragt, wird dieses Gespräch aufgezeichnet und steht danach zur Verfügung? Ja, es wird aufgezeichnet, so wie alle unsere Heinun-Diskussionen. Sie können sie jederzeit auf der Website des Tagesspiegels nachschauen. Eine Frage, die sich mir bei unserer Diskussion hier aufdrängt. Ihr habt ein Buch darüber geschrieben, wir reden jetzt darüber, wo sind die Schwachpunkte in Deutschland, was könnten unsere Angreifer tun? Ist das nicht kontraproduktiv, wenn man bei diesem Thema sehr transparent ist? Mhm. Zeigt man dann damit nicht genau die möglichen Angriffspunkte auf?
Zunächst einmal sind wir, glaube ich, beide der Auffassung, dass Akteure, die uns angreifen wollen, schon längst wissen, wo wir verwundbar sind. Wir sehen das mit Drohnenüberflügen, die wir nicht wirklich, denen wir nichts entgegenzusetzen haben, auch im Cyberbereich, wo wir bisher wenig entgegensetzen können. Desinformationskampagnen sind wir nicht ideal aufgestellt. Also das ist, glaube ich, eher weniger der Punkt, der uns umtreibt, sondern eher der, dass wir darüber diskutieren wollen, dass wir in den Austausch kommen wollen, sagen, das ist möglich. Das ist aber nicht schlimm, weil wir wissen, dass es möglich ist und wir wissen auch, was es zu tun gibt. Und wenn wir diese zwei Schritte schon haben, dann kann ich auch im Endeffekt für mich selber als Leserin, Leser, als Mitdiskutant im Chat mich hinterfragen, welche Rolle nehme ich denn da ein? Weil Deutschland im Ernstfall ist eben nicht nur viel Militär und Aufgabe der Bundeswehr, sondern Deutschland im Ernstfall ist militärisch und zivil. Und das heißt, jeder Einzelne von uns nimmt eine Rolle ein, ob das ein Wirtschaftsunternehmen ist, ein kritischer Infrastrukturbetreiber, eine NGO, zivilgesellschaftliche Akteure, Journalisten, alle, jeder einzelne Bürger hat letztlich da einen eigenen Beitrag und darüber wollen wir sprechen und diskutieren, um dann den Finger in die Wunde legen zu können, erfülle ich denn diese Rolle in der Hoffnung, dass dieser Ernstfall nie eintritt, dass ich die Rolle nie voll einnehmen muss. Aber wäre ich denn bereit dafür? Wäre ich denn bereit dafür, das aufzugeben oder das zu geben, damit ich vielleicht andere unterstütze, staatliche Behörden beispielsweise entlaste? Da geht es darum, dass ich in den ersten 72 Stunden von Stromausfällen, Wasserversorgungsausfällen auch eine gewisse Eigenvorbereitung habe, um dann anderen, in dem Falle Behörden, Katastrophenschutzbehörden, Zivilschutzbehörden, die Möglichkeit zu geben, sich auf die wesentlichen Themen zu fokussieren.
Und vielleicht noch als Ergänzung dazu eine Sache. Der Ernstfall muss kein geopolitischer Ernstfall sein. Wir leben in einer Zeit, in der sich das Klima massiv verändert, wo wir durch den menschengemachten Klimawandel erleben, dass sich das Extremwetterereignisse annehmen. Wir müssen nur in diese Tragödie des Ahrtals blicken, wo es dazu geführt hat, dass fehlende Verantwortung und absolut mangelnde Vorbereitung durch politische Verantwortungsträger dazu geführt hat, dass Menschen umgekommen sind. Und das hätte man tatsächlich verhindern können. Und deswegen ist der Ernstfall nicht nur geopolitisch, sondern es ist eigentlich die Frage, wie gehen wir generell mit Krisen um? Wie gehen wir mit Krisen um und was ist unser Beitrag, jeder Einzelne, um unser demokratisches System davor zu schützen, dass Menschen das Vertrauen in das zu verlieren? So, also das ist, glaube ich, das, was sehr wichtig ist. Der zweite Punkt, über die Schwachstellen zu reden. Ferdinand hat es gesagt, jeder, was ich glaube, also die Akteure wissen, wo sie uns angreifen können. Ich glaube nur, dass die Kommunikation von gerade staatlichen Stellen noch viel proaktiver werden muss an diesem Punkt, damit wir alle begreifen, was ist denn überhaupt möglich und was passiert da draußen. Wir hatten vor, ich glaube, einer Woche die Meldung, unter anderem war das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, also unsere Cybersicherheitsbehörde, hat eine Meldung rausgegeben zusammen mit anderen Staaten vor einem chinesischen Akteur, der sich besonders Telekommunikationsinfrastruktur anschaut. Das würde ich behaupten, ist sehr unter der Schwelle von Wahrnehmbarkeit geblieben. Mhm. Schade, weil genau solche Informationen schaffen bei uns eine gewisse Sensibilität und eine gewisse Aufmerksamkeit dafür, dass tatsächlich etwas passiert. Das ist nicht die Rakete, das ist aber durchaus ein Akt, der unser Zusammenleben stören könnte im Ernstfall. So.
Ein Gedanke, ja. Am Ende wollen wir eigentlich verhindern, dass aus einer Krise eine Katastrophe wird, egal in welchem Szenario. Mhm. Das ist eigentlich das Hauptziel.
Ja, Johannes hat gesagt, umfassendere Kommunikation. Wie kann die Kommunikation oder wie muss diese Kommunikation denn aussehen, damit sie keine Panikmache und Angstmache wird?
Ich denke, die Kommunikation kann einen gewissen Grad von Transparenz vertragen. Mhm. Es geht nicht darum, wenn gewisse Vorfälle passieren, einfach nur zu sagen, da ist was passiert und wir wissen eigentlich nicht, was genau passiert ist oder den Rest können wir nicht offenlegen, sondern es geht darum, über Vorfälle zu berichten, gleichzeitig aber auch über Maßnahmen, die ergriffen werden, zu berichten. Was machen wir danach? Nicht einfach nur zu sagen, wir ermitteln, sondern in einem größeren Bild zu sagen, es gab in der Vergangenheit auch die und die und die Vorfälle, die und die Drohungen, das konnten wir entschärfen, das konnten wir so beheben, das konnten wir vielleicht auch nicht beheben. Weil es geht nicht darum, irgendwie Blaming und Shaming zu machen und dann zu sagen, okay, wir als Staat waren in diesem Moment nicht fähig, das zu lösen, sondern den Eindruck zu erwecken, dass wir die Themen kennen, dass wir die Probleme auch kennen, dass wir die Vorfälle sehen, dass wir sie auch bearbeiten, dass wir dran sind, weil das genau zu einer gewissen, ja, letztlich auch Stärkung und diese Verunsicherung, die teilweise entsteht in der Bevölkerung, auch beseitigen kann. Und das geht los, dass wir auch die Betreiber in der Wirtschaft beispielsweise viel stärker in Lagebilder der Sicherheitsbehörden involvieren, dass die kritischen Infrastrukturbetreiber gegenseitig mehr Informationen bekommen, dass sie auch von staatlicher Seite mehr Informationen bekommen. Was ist denn mit anderen Betrieben passiert? Was könnt ihr vielleicht daraus lernen? Schließt euch doch mal mit dem Unternehmen kurz, um Best Practices auch zu generieren. Also dass nicht so verstanden wird, der Staat regelt das schon alles und kann es vielleicht auch nicht komplett regeln, weil die Einschläge und auch die Nadelstiche viel, viel stärker oder intensiver werden können, sondern dass es so ein Miteinander gibt und dass es dann einen Austausch gibt. Wir verstehen auch, dass der neu eingerichtete Nationalsicherheitsrat beispielsweise oder andere Sicherheitsbehörden nicht jedes Lagebild veröffentlichen sollen. Das fordern wir auch gar nicht. Mhm. Aber eine gewisse Transparenz an den Tag zu legen, auch Akteure klarer zu benennen, der Akteur XY, ob das jetzt China war oder ob das Russland war, hat das und das und das konkret in den letzten Monaten geplant. Und wir haben aber die und die und die Maßnahmen ergriffen. Dann reden wir anders darüber, als wenn es einfach nur diese Meldung gibt, es haben LKWs vor der Bundeswehr oder in militärischen Einrichtungen gebrannt, ein Attentat auf einen CEO wurde verhindert, aber mehr wissen wir auch nicht.
Und kam auch nicht von Deutschen, sondern kamen amerikanische Medien, die darüber berichtet
genau,
haben.
Genau, das erzeugt auch den Eindruck, dass die deutschen Sicherheitsbehörden das alleine nicht wuppen können, dass kann vielleicht in manchen Situationen auch stimmen, aber eben nicht immer, sondern sie leisten einen ganz, ganz wichtigen Beitrag dafür, dass wir eben noch keinen Ernstfall haben, dass wir eben noch Nadelstiche haben, die sich noch nicht unmittelbar extrem weit auswirken. Aber wir müssen ein bisschen mehr darüber sprechen. Und das geht von staatlicher Seite los. Das betrifft aber auch das Unternehmen, Informationen weitergeben, dass wir in der Zivilgesellschaft darüber sprechen, was treibt mich um, beschäftigt mich das nicht, und das nicht immer darauf verkürzt zu fragen, haben wir genug Bunker, haben wir genug Schutzräume, werde ich überhaupt gewarnt im Ernstfall. Darüber können wir bestimmt nachher auch nochmal sprechen, aber das sind so viel zu extreme Diskussionen auch letztlich, oder muss ich jetzt morgen an die Front oder so. Das sind alles wichtige Themen. Aber dadurch vergessen wir vielleicht auch andere.
Hier im Chat gibt es sehr viele Fragen zu den Maßnahmen, die wir ergreifen können. Darauf werden wir gleich zu sprechen kommen. Bevor wir das tun, Johannes, würde ich dich gerne mal zu den Akteuren fragen. Wir haben schon kurz über Russland, über China gesprochen. Woher droht denn die größte Gefahr?
Ich glaube, die Antwort darauf ist, it depends. Weil wir haben, also wenn wir so davon ausgehen, also vier Staaten, die, also wir wissen, dass auch unsere Verbündeten, ja, augenscheinlich gewisse Dinge tun. Deswegen ist auch immer interessant, wenn sie erstaunt darüber sind, dass es bei ihnen passiert. Aber das lasse ich jetzt mal aus. Ich nehme jetzt mal vier Staaten, die, wenn man Sicherheitsbehördenberichte liest, die veröffentlicht werden, dann sind es vor allen Dingen China, Russland, Nordkorea und Iran. Das sind so die vier Hauptakteure. Die Motivation können wir einmal so ein bisschen durchgehen. Also wir haben bei Iran sind vor allen Dingen Dissidenten im Ziel, die Opposition, die sich im Ausland aufhält, die Beeinflussung von Warnungen, die Bedrohung dieser Menschen, auch die ganz bewusste in Zielsetzung von israelischen und jüdischen MitbürgerInnen. Auch, also Israel, der Konflikt findet auch im Cyberraum statt. Nordkoreas Ziel ist sehr stark, Devisen zu beschaffen. Also dieses total isolierte Land setzt tatsächlich mit hochspezialisierten Cyberkräften darauf, Geld zu beschaffen für das Raketenprogramm. Bestes Beispiel, finde ich ein total interessantes Beispiel. Verfassungsschutz hat davor auch Unternehmen gewarnt, allerdings auch erst später, das war da schon bekannt, dass nordkoreanische Cyberspione sich als Remote-IT Mitarbeiter bei Unternehmen bewerben und dann quasi über diesen Zugang in das Unternehmen reinkommen und dann wertvolle Daten stehlen. China ist ein tatsächlich mittlerweile hochspezialisiertes Land. Ich glaube, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber bis so ein fliegendes Zitat, das mal wieder einkommt, im Cyberraum, wenn Russland ein Hurricane ist, dann ist China der Klimawandel.
Haldenwang,
ja, stimmt. Also der Verfassungsschutzpräsident, der frühere. Das ist tatsächlich so. Also China ist höchst spezialisiert. Bei denen geht es nicht so sehr um Destruktion, bei denen geht es viel um Spionage. Da geht es viel um sich für den Ernstfall vorbereiten, tatsächlich in Systeme reinzugehen, vorbereitet zu sein, wenn beispielsweise zwischen den USA und China ein Konflikt sich zuspitzen würde, an den richtigen Stellen zu sitzen, um gewisse Dinge zu beeinflussen. Und Russland sind zweierlei Sachen. Es gibt einmal die klare Destruktion. Es gibt aber auch, Russland wird oft als sicherer Hafen für Cyberkriminelle bezeichnet. Also viele Cyberkriminelle, die ja mittlerweile Wirtschaftsunternehmen sind mit Service-Hotline und so weiter, die werden nicht belangt. Es gibt keine Auslieferung dieser Leute, solange sie sich an die Regeln halten und keine russischen Unternehmen angreifen. Das ist das eine. In unserem Gespräch, wir konnten unter anderem mit einem NATO-Verantwortlichen sprechen, der in einer akkreditierten Organisation sich um strategische Kommunikation kümmert, der gesagt hat, Russland geht es vor allen Dingen um Informationsüberlegenheit. Wie es dahin kommt, ist zweitrangig. Das heißt, Russland nutzt ganz bewusst, trennt nicht so, wie wir das oft tun, zwischen Cyber-Operationen und Desinformationskampagnen, sondern sagt wirklich, beides zusammen. Und das ist das, wie wir Informationsüberlegenheit sicherstellen. Also insofern, lange Antwort, das sind die vier Akteure, die die größte Rolle für uns spielen.
Jetzt muss ich aber doch nochmal auf deinen Kommentar eingangs zurückkommen, die Verbündeten.
Ja.
Kannst du genauer benennen, was dir da durch den Kopf ging, und sind wir vor unseren eigenen Verbündeten nicht mehr sicher? Wer sind denn überhaupt noch unsere Verbündeten?
Ja gut, die Frage, da sage ich, das muss jeder für sich selber derzeit beantworten. Aber nein, also wir alle erinnern uns an die großen Enthüllungen im Rahmen der Abhöraffäre, der NSA-Abhöraffäre. Ich glaube, man muss sagen, es gibt Länder, die haben einfach sehr hohe Kapazitäten Universitäten und die sind einfach wirklich Meister der im Cyberraum und dazu gehören ganz klar die USA. So, und das ist auch kein Geheimnis, wie gesagt, dass diese ganze Snowden-Affäre hat das sehr deutlich gemacht.
Mhm. Hieltest du es denn, oder Ferdinand auch gerne, hieltet ihr es für ein Szenario, dass man durchspielen muss, dass sich Dienste in den USA stärker gegen Europa richten, als wir das bislang erlebt haben?
Auf jeden Fall würde ich, also was immer ganz wichtig ist, damit wir nicht bei diesem, das sind die Bösen und das sind die Guten Bild bleiben, die Welt ist ein bisschen komplexer als bös und gut. Wir haben natürlich Staaten, die uns näher stehen, ganz automatisch. Aber es ist auch so, dass viele Staaten schon auch ein Interesse daran haben, bei uns Einfluss zu nehmen, die vielleicht eher im besseren oder guten Lager stehen. Dazu gehören die USA. Ich würde die Türkei auch noch anführen. Das ist nicht weiter dramatisch. Aber wir haben einen hohen Anteil an türkischstämmigen Personen hier. Das heißt, auch da gibt es Einflussnahmeversuche in Wahlkämpfe, in Stimmungsmache in Deutschland, was per se aber nicht schlimm ist. Wir müssen das wahrnehmen, erkennen, akzeptieren, dass auch wir in Deutschland den Versuch machen, international irgendwo Einfluss zu nehmen, ist Gott gegeben. Das, finde ich, müssen wir uns auch immer ein bisschen so vergegenwärtigen, dass es da nicht nur dieses Schwarz- und Weiß-Spiel gibt, sondern dass das einfach Teil des Geopolitischen ist. Beispielsweise auch Großbritannien, die Telekommunikation für die Terrorismusbekämpfung und die Terrorismusabwehr durchläuft und scannt. Das sind auch wichtige Elemente dabei. Und dann kann es natürlich auch sein, dass da sensiblere Gespräche dabei sind. Wir müssen halt auch offen darüber sprechen und beide Seiten anerkennen. Das wäre mir noch wichtig in dem Zusammenhang.
Vielleicht noch das, was auf die Frage zurückging. Ich glaube, die Frage ist noch nicht mal, richtet sich das gegen uns, sondern wird die Zusammenarbeit sich verändern? Mhm. Weil wir sind elementar darauf angewiesen, dass die Five Eyes, also Großbritannien, die USA, Neuseeland, Australien und
Kanada.
Danke. Informationen mit uns teilen. Diese Zusammenarbeit ist wichtig und wir haben oder wir sehen schon, dass Donald Trump an diesem traditionell extrem wichtigen Geheimdienstbündnis schraubt. So. Mhm. Das heißt, und er hat das ja auch mit der Ukraine gemacht, nach diesem schrecklichen Zwischenfall mit Herrn Zelensky im Oval Office. Wenn uns Informationen nicht mehr gegeben werden, dann wäre das tatsächlich sehr kritisch für uns, weil wir brauchen die, wie wir gesehen haben, wir wissen mit dem Rheinmetall-CEO dieses vereitelte Attentat, wir wissen nicht, ob das deutsche Behörden schon wussten, wir wissen nur, die Information darüber kam aus, also das war das, was wir aus den USA gehört haben und wir hören ja auch oft, wenn solche Fälle sind, der russische Spion im BND, die Geschichte darüber war eher, das war, der Tipp kam von einem ausländischen Geheimdienst.
Das regt aber auch an, über die eigenen Fähigkeiten nachzudenken und zu überlegen, welchen Wert haben denn die eigenen Sicherheitsbehörden und müssen wir die nicht vielleicht auch ein bisschen, nicht jetzt nur über die Fähigkeiten zu sprechen, aber auch in der Bevölkerung stärken, weil sie einen eigenen Beitrag leisten, weil sie selbst Informationen beschaffen können. Also ich würde diese Haltung, wir lehnen uns mal zurück, die anderen werden uns informieren, auch so ein bisschen dahin drehen wollen, dass man dann sich wieder mehr über die eigene Situation und brauchen wir nicht da auch nochmal mehr Leute, die sich damit beschäftigen, eine neue Stärke in Deutschland entwickeln, wenn es jetzt die Dienste angeht, wenn es Informationsbeschaffung angeht, dass wir eben die Abhängigkeit auch verringern und dadurch aber vielleicht auch wieder für Bündnisse attraktiver werden, für die Five Eyes beispielsweise. Weil wenn sie sagen, ja gut, von den Deutschen, in Anführungsstrichen, kommt natürlich sowieso nichts oder die können ja eh nichts beitragen, es geht immer um Beitragsfähigkeit, dann bin ich auch für das Gegenüber interessant, die können wir mal außen vor lassen. Wenn ich aber selbst einen eigenen guten Sicherheitsdienst, eine eigene Sicherheitsbehörde habe, die gut aufgestellt ist, die selbst auch Beiträge liefern kann, dann werde ich wieder automatisch interessanter, auch für unsere Verbündete. Also das ist nicht so black and white und einfach zu erklären, es ist ein bisschen komplexer und regt auch bei uns dazu an, sich darüber auseinanderzusetzen, wie wir vielleicht auch die letzten Jahre Dinge vernachlässigt haben. Nicht nur kommunikativ, sondern auch was die Mittel angeht.
Eine letzte Frage, bevor ich zu den vielen Fragen zu den Maßnahmen im Chat komme. Johannes, wir haben jetzt viel über staatliche Akteure gesprochen. Mhm. Was ist denn mit den nichtstaatlichen Akteuren? Wie gefährlich sind die denn für uns?
Also ich möchte das an einem Beispiel machen, das wir im Buch auch aufmachen. Wir haben den Zwischenfall beschrieben, was passiert, wenn Kommunen, Kommunen organisieren sich oft so, die haben einen zentralen IT-Dienstleister, der quasi verschiedene Dienstleistungen bereitstellt für verschiedene Kommunen. Und in unserem Buch gehen wir davon aus, dass es zwei gezielte Angriffe gibt und zwei große IT-Verbände ausfallen mit entsprechenden Leistungen, die dann nicht mehr funktionieren. So. Bei uns sind das staatliche Akteure, oder zumindest deuten wir das in dem Buch an. Im richtigen Fall sind das aber oft gar keine staatlichen Akteure, sondern es sind tatsächlich cyberkriminelle Gruppen, die dieses klassische Muster machen. Ich erkläre das ganz kurz. Also sie schaffen es wie auch immer in ein System eines Unternehmens und verschlüsseln die Systeme, sodass man nicht mehr arbeiten kann. Produktion steht im schlimmsten Fall still. und sagen dann, hier ist unser Erpresserbrief, zahl uns das und das in Bitcoin, dann geben wir dir den Schlüssel, dass du wieder aufschließen kannst. Warum erpresst man Kommunen, ist die große Frage. Geld gibt es da nicht zu holen. Also das ist leider so ein bisschen das Problem. Es kann jeden treffen, weil viele Cyberkriminelle gehen nicht nach, da ist jetzt ein Hochwertziel, sondern sie gehen eigentlich aus und sagen, wir schmeißen quasi einfach mal, wir gucken uns einfach um, wir wissen, es gibt eine Sicherheitsschwachstelle in dem und dem System und wir nehmen, was wir kriegen können. So. Und dadurch ist es, würde ich sagen, gibt es auch natürlich eine Gefahr durch Cyberkriminalität, gerade für die Wirtschaft, vor allen Dingen, weil wir erleben, dass Cyberkriminalität gerne mittlerweile auch flankiert wird von staatlicher strategischer Unterstützung. Also das heißt, dass ein Staat sagt, ja, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm, wenn da ein kritischer Dienstleister mal ausfällt für eine gewisse Zeit. Das ist das eine. Und das zweite ist natürlich, gibt es auch noch Hacktivismus, haben wir gerade in den ersten Monaten der Vollinvasion in der Ukraine erlebt, dass dann Seiten zum Zusammenbruch gebracht wurden und so. Das ist nicht gefährlich wirklich, das ist nervig und es hat natürlich einen Aufmerksamkeitserfolg für diese Gruppen. Aber ich würde sagen, ja, private Akteure sind auch gefährlich für uns, weil sie eben nicht unterscheiden. Viele greifen Krankenhäuser an. Auch da würde ich sagen, gibt es nicht so viel Geld zu holen, aber der Willen zu zahlen ist sehr groß. Mhm. Das heißt, ja. Also
Und das war jetzt viel digital, das passiert natürlich auch im Analogen. Also nichtstaatliche Akteure können kriminelle Gruppierungen sein, die sich im Cyberraum organisieren, das können private Akteure sein. Das betrifft zum Beispiel aber auch so Low-Level-Agents, die im analogen Bereich, die werden in Social Media irgendwie angeschrieben, hast du nicht mal Zeit, kannst du nicht mal vor so eine Kaserne fahren, ein Foto machen, damit wir wissen, wie es da aussieht. Dafür kriegst du 100 Euro, dann schickst du das Foto wieder via Social Media, ob das jetzt WhatsApp ist, irgendein Messenger-Dienst zurück, kriegst die 100 Euro und dann gibt es vielleicht den nächsten Auftrag. Dadurch zeigst du auch derjenigen Person, die dich angeschrieben hat, die dann vielleicht irgendwie Verbindungen in nachrichtendienstliche oder militärische Einrichtungen von einem anderen Staat haben, ich bin gewillt, euch zu unterstützen und dann kann sich das hochschaukeln. Also wir hatten das im Juli letzten Jahres beispielsweise bei diesen Brandanschlagserien, wo es auch in Leipzig ein Paketbrand gab, dass die Brandsätze durch ja einfach in Social Media akquirierte Personen erstellt wurden und dann kriegst du deine Bauanleitung zugeschickt, bau doch mal hier so eine Paketbombe und schick das Paket an, in dem Fall war es dann Leipzig, Birmingham und Warschau und wir hoffen, da kriegst du noch so eine Zeitschaltuhr, die mit drin hast und dann sagen wir dir, wann du draufdrücken musst und dann geht idealerweise das Paket in die Luft und das sind Entwicklungen im analogen Bereich auch, wo wir uns viel mehr vor Augen führen müssen. Das sind auch nichtstaatliche Akteure. Die sind für die staatlichen Akteure besonders attraktiv, weil sie eben ganz schnell auch wieder weggeworfen werden können. Ja, ich kann als Staat dann sagen, ja gut, wir hatten damit nichts zu tun. Das war irgendeiner, der hat das von sich aus gemacht, eine Privatperson. Wir sind da frei und raus.
Aber da muss man jetzt mal loben, weil der Bundesnachrichtendienst fährt gerade eine große Kampagne auch in sozialen Netzwerken. Mhm. Sei kein Werkwerfagent.
Genau.
Das ist zum Beispiel, finde ich, eine gute Sensibilisierungskampagne.
Ja. Ja, wenn die Erklärung dahinter nicht stimmt. Weil wenn ich nur das Plakat sehe, denke ich mir so, was ist denn das genau? Aber wenn ich da schon diesen Hebel erreiche, ist das ein guter Schritt.
Ja, ich komme jetzt mal zu den vielen Fragen, die es zu konkreten Maßnahmen im Chat gibt. Vielen Dank, dass Sie sich so aktiv beteiligen. Die erste Frage von Hans-Carsten Hartwigsen. Gibt es Überlegungen für die Reaktivierung bzw. den Neubau von Luftschutzeinrichtungen in den Städten und Gemeinden Deutschlands? Also kommen wir wieder auf ein eher konventionelles Szenario zurück.
Also es gibt im Moment, ich glaube, es wird gerade eine Strategie oder zumindest eine Bestandsaufnahme gemacht. Es wird darüber gesprochen. Das ist die Antwort. Wie man das bewertet, würde ich jetzt nicht sagen, weil das, glaube ich, ist klar geworden, dass wir das im Moment nicht prioritär finden. Aber es gibt tatsächlich im Moment Überlegungen darüber.
Genau, also man arbeitet an einem Luftschutzkonzept von Seiten des Innenministeriums, nachdem natürlich, ich glaube, ab 2007 spätestens man gesagt hat, war es auch nicht mehr gesetzlich verpflichtend, dass Schutzräume in Städten, in Gemeinden erhalten werden müssen, hat man dann auch wirklich komplett vernachlässigt, verkauft, privatisiert, alles weg, nicht mehr in staatlicher Hand. Und jetzt fängt man wieder an zu sagen, hey, wir brauchen das vielleicht doch, wir müssen uns darüber Gedanken machen. Da liegt es jetzt auch noch daran, dass man sich gerade auch von Seiten des Innenministeriums damit beschäftigt, von welchem Szenario müssen wir eigentlich ausgehen. Also das, was wir auch so ein bisschen versuchen, was ist denn möglich, was ist denn nicht möglich, müssen wir uns jetzt vor Raketen schützen, müssen wir uns vor Drohnen schützen oder reicht es, wenn ich mich irgendwie im eigenen Keller verstecken kann oder Tiefgaragen nutze. Das wird jetzt jetzt gerade erarbeitet.
Hier gibt es auch gleich eine drohnenspezifische Frage. Mhm. Warum werden nicht Maßnahmen ergriffen, um Drohnenüberflüge an sensiblen Orten zu stören? Oder warum werden die Drohnen nicht gleich zerstört?
Gute Frage.
Ja, das Thema Drohnen ist tatsächlich momentan ein extrem akutes. Wir haben in dem Zusammenhang zum einen den Umstand, dass wir kaum Fähigkeiten haben, diese Drohnenüberflüge erstmal zu erkennen und dann zweitens auch zu stören. Das heißt, es fehlt schlichtweg an den Mitteln, diese Drohnen zu stören, weil sie ja überall auftauchen können. Die Person kann auch meterweit weg sein, um dann ausfindig zu machen, wo denn der Pilot ist, um ihm dann irgendwie zu fragen, was machst du da, ist die eine Sache. Die andere Sache wäre, man könnte die Drohne auch irgendwie runterholen. Das ist relativ aufwendig mit Störsendern, aufwendige Geräte, die die Bundeswehr gerade beschafft, die sie in nicht ganz so großer Zahl momentan hat, die auch einzelne Flughafenbetreiber beispielsweise gerade beschaffen, weil sie das Thema erkennen. Und der zweite große Punkt ist, neben diesen noch nicht entwickelten oder ausgeprägten Fähigkeiten bundesweit, also man muss ja dann auch Schwerpunkte setzen, was wollen wir denn besonders schützen? Ist es denn eine Botschaft in der Region XYZ oder wollen wir dann doch lieber das Krankenhaus schützen oder den Flughafen? Sind auch die Zuständigkeiten. Da ist es so, dass erstmal der kritische Infrastrukturbetreiber, der beispielsweise von so einem Überflug betroffen ist, erstmal selber dafür zuständig ist. Sobald er dann aber merkt, ich kann das nicht, ist es eine Aufgabe der Polizei, die Gefahrenabwehr. Die Bundeswehr selbst kann über den eigenen Einrichtungen Drohnen abwehren. Die hat teilweise, das habe ich ja gerade auch gesagt, nicht unbedingt die Fähigkeiten in diesem Maß schon, das immer tun zu können. Und sobald es dann die Grenze, den Luftraum verlässt, ist eigentlich wieder die Polizei zuständig. Und jetzt mal ganz Hand aufs Herz, welche Polizei ist Stand heute in der Lage, Drohnen zu bekämpfen? Also wir sind da erst am Anfang, das steht in der Entwicklung, es gibt sehr viele Schulungen auch in dem Zusammenhang. Also man hat das auf dem Schirm, andere Länder sind da weiter. In Litauen beispielsweise gibt es den Umgang mit Drohnen, wird in der Schule jetzt angefangen auch zu lernen, auch in anderen dann gesellschaftlichen Bereichen, wo man sagt, hey, was ist denn eine Drohne, wie gehe ich damit um, wie erkenne ich sie, ist auch ein Punkt. Das Thema, ist es denn tatsächlich eine Drohne? Die Drohne ist nicht gleich Drohne. Drohnen sehen auch schnell aus wie Vögel oder die haben besonders große Spannbreite. Also wir sind auch nicht immer ganz sicher, ob es tatsächlich eine Drohne war, weil auch so ein bisschen die Vorstellung von einer Drohne variiert. Da könnte man beispielsweise auch ansetzen. Man sagt, wir setzen uns mal auch gesellschaftlicher Breite damit auseinander. Da gibt es eine Fotokamera-Drohne, aber es gibt auch eben ganz andere Drohnen und es gibt auch Vögel, ne, die da in der Luft rumschwirren. Das sind nicht immer gleich Dinge, die wollen wir auf gar keinen Fall irgendwie stören, zum Beispiel. Aber das sind zwei große Themenbereiche, wo die Bundesregierung aber dran ist. Das Luftsicherheitsgesetz soll geändert werden, die Kompetenzen werden angepasst, aber ist noch ein Problem.
Hier gibt es natürlich auch gleich eine Berlin-spezifische Frage. Hartmut Engel möchte gerne wissen, wird das für Berlin vorgehaltene Potenzial, Personalausstattung, Unterbringung des Katastrophen- und Zivilschutzes ohne THW und Feuerwehr im Vergleich mit den anderen Bundesländern und Metropolregionen für ausreichend erachtet?
Das ist, also ich glaube, Ferdinand, wir würden uns jetzt beide in Halbwissen ergehen, wenn wir konkret sagen würden, also in Berlin ist das so und so. Was wir gelernt haben, ist, dass Kommunen sehr unterschiedlich damit umgehen. Also es gibt viele Kommunen, die sind tatsächlich sehr gut auf den Ernstfall vorbereitet. Es gibt einige, die arbeiten mit solchen sogenannten Dark Sites, also Seiten, die jetzt nicht online sind, aber online gehen, wenn es im Falle einer Krise. In Berlin möchte ich auf ein Projekt hinweisen, die Kiezbox. Das war, glaube ich, in Wilmersdorf, wo ein Projekt getestet wurde, dass quasi man durch gezielt, dass man im Krieg, wenn es der Strom ausfällt, dass man noch Internet hat, dass man energiesparende Webseiten ansurfen kann. Dieses Projekt kenne ich aus Berlin. Wir haben gehört, dass die Berliner Polizei sehr, sehr gut aufgestellt ist und auch sehr, sehr Profi, einfach mit diesen ganzen Katastrophen, die sie sowieso jeden Tag handeln müssen, einfach sehr, sehr gut equipped ist für diesen Fall. Aber vielleicht gibt es noch was du ergänzen möchtest.
Na, alles gut. Es ist wirklich so, es ist ein unausgewogenes Bild in Deutschland. Was wir aber sehen, und das haben wir in den Gesprächen gemerkt, dass es für die Kommunen immer wichtiger wird, sich darauf vorzubereiten. Und das nicht erst deswegen, weil sie von der Bundeswehr im Rahmen des Operationsplans irgendwie darauf angesprochen werden, sondern das Ahrtal, die Corona-Pandemie, die ganzen Krisen, die wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren auch erlebt haben, haben schon dazu geführt, dass man sich auch auf kommunaler Ebene darüber klarer wird, Katastrophenschutzleuchttürme, wie muss ich denn auch mit der Bevölkerung kommunizieren, wissen die, wo das ist, Trinkwasserversorgung. Also die Aufklärung geht weiter und das BBK ist auch groß darin momentan, die überarbeiten die Checkliste oder haben es jetzt im Sommer überarbeitet, wo man Infos gibt, wie ich mich selber vorbereiten kann. Und das betrifft natürlich alle Kommunen. Somit kann ich die kommunale Ebene komplett unterstützen, wenn ich mich als eigene Person so ein bisschen darauf vorbereite. Zumindest erstmal gedanklich.
Also zum Thema Information und wie kann man die Zivilbevölkerung stärken, gibt es hier auch einige Fragen. Mhm. Hier schreibt jemand, in Schweden, wo ich lebe, wurde bereits mehrfach eine Broschüre an alle Haushalte verschickt, wenn die Krise oder der Krieg kommt, mit Infos zu Vorkehrungen, die jeder treffen kann, um sich vorzubereiten. Bräuchte man so das nicht auch in Deutschland?
Da möchte ich direkt reingehen, weil ich wollte tatsächlich, steht ja auf meiner Liste, über Schweden sprechen. Ach. Insofern vielen Dank für die Frage. Ich habe unlängst mit einer Freundin darüber gesprochen, die tatsächlich auch in Schweden lebt als Deutsche und die immer wieder ganz fasziniert davon ist, vielleicht geht das dem Leser so, wie transparent die schwedischen Behörden kommunizieren. Es gibt da ein Transparenzgesetz, das heißt viele Dinge, wenn sie nicht absolute Verschlusssache sind, also staatliches Handeln gefährden würden, werden veröffentlicht. Das heißt, es gibt eine große, also warum ist das Militär gerade zum Beispiel so viel auf Gotland? Was bedeutet das für die Bevölkerung? Also es wird sehr viel informiert. Und diese Broschüre, sind wir immer wieder darauf gestoßen, dass sie vorbildlich gesehen wird, weil sie so ein breites Spektrum abdeckt. Sie sagt nicht, hier gleich fliegen Bomben, sondern sie fängt bei Desinformation an und hört wirklich bei, das sollte ich zu Hause haben und hört da auf. Und Schweden ist nicht das einzige Land, das das macht. Ne? Also ich habe das mal erlebt, als ich in Lettland gewesen ist, dass es so eine Broschüre gibt, wo zum Beispiel darüber gesprochen wird, was ist ein Family Crisis Action Plan? Mhm. Also bedeutet, wenn jetzt der Strom ausfallen würde und ich kann meinen Partner nicht mehr erreichen, weil das Mobilfunknetz zusammenbricht, wo treffe ich den dann eigentlich? Also was ist unsere Abstimmung dafür? Oder meine Kinder, wissen die, wo sie hin sollen, wenn der Strom ausfällt? Können die sich darauf verlassen? Was ist der Treffpunkt? Also wo hole ich die dann ab? Wo sammle ich die ein? Also solche Basisfragen einfach zu klären, ist total hilfreich und deswegen, Schweden könnte eine Alternative sein.
Hier Espodel im Chat schlägt auch vor, dass man Kurse anbieten könnte. Ferdinand, würde sowas Sinn machen, die Zivilbevölkerung zu stärken für den Ernstfall?
Absolut, also das geht los bei präventiv Erste-Hilfe-Kursen, aber auch vielleicht so ein bisschen Vorbereitungskurse. Wie gehe ich um, wenn kein Strom mehr da ist? Kann ich dann noch, welche Speisen kann ich zubereiten? Also das würde absolut Sinn machen. Es gibt in Finnland den Ansatz, dass man sagt, es gibt wie Verteidigungskurse, die an Multiplikatoren gerichtet sind, CEOs in Unternehmen, in größeren, in kleineren, Politiker, Wirtschaftsverbände, also Personen, die vielleicht danach auch mit dem Wissen, was sie in diesen Verteidigungskursen sind, 3,5 Monate, werden vom Verteidigungsministerium angeschrieben, was sie dort lernen, dass sie das auch weitertragen können und dann vielleicht auch ins Unternehmen oder in das Kleinere übersetzen und übertragen. Solche Kurse halten wir beide auch für sehr sinnvoll, vor allen Dingen, weil wir in Deutschland schon gewisse Ansätze dafür haben. Wir haben die Bundesakademie für Sicherheitspolitik, die Kernseminare anbietet, auch für Führungskräfte, die eine gute Basis dafür wären beispielsweise oder Informationsveranstaltungen der Bundeswehr, wo man dann eine Woche oder einige Tage in einzelne Truppenteile hineinschauen kann. Das sind alles schon Grundvoraussetzungen, die wir theoretisch haben, die wir noch ein bisschen aufbauen könnten, ausbauen könnten, erweitern auf die einzelne Person, auf die Rolle der einzelnen Person und nicht so eng zugeschnitten auf den jeweiligen Einsatz. Bei der BAX ist es dann eher so die breite sicherheitspolitische Thematik und bei der InfoDefag geht es dann konkret um die Bundeswehr und die einzelne Organisation und den Tagesablauf. Das könnte man theoretisch ein bisschen erweitern, um solche Kurse auch anbieten zu können. Aber im Kleinen würden wir auch anregen, dass sich Unternehmen mehr damit beschäftigen, wie man dann die eigene Belegschaft, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann mit konkreten Kursen auch belegen kann, weil wir auch verstehen, dass wenn ich im Privaten dann individuell nochmal anfangen muss, mich selber um Kurse zu kümmern, ist es nochmal eine andere Hemmschwelle, als wenn ich vielleicht auch als Unternehmen sage, wir haben hier gewissen Arbeitsschutzvorstellungen, wir haben auch eine gewisse Verantwortung gegenüber der Bundesrepublik Deutschland oder den staatlichen Einrichtungen. Wir wollen denen gerne Unterstützungsleistungen liefern. Deswegen bieten wir das und das an. Also es braucht schon auch dieses Zusammenspiel, weil Urlaubstage für Kurse zu nehmen oder Überstunden für Kurse zu nehmen, das wäre ein bisschen Matsch aus unserer Sicht, glaube ich. Aber ein paar kleinere Stellschrauben können da schon unterstützen.
Johannes, du bist ja ein Cyber-Experte. Hier wird auch gefragt, was wird gegen Hackerangriffe getan? Kannst du da ein bisschen auf die Maßnahmen eingehen, wie sich Deutschland gerade vor Cyber schützt?
Also, ich glaube, in der Wirtschaft passiert sehr viel. Ich glaube auch, dass viele Privatleute schon erkannt haben, dass man gewisse Passwörter mal wechseln muss und so. In der Wirtschaft passiert viel. Es gibt viele Initiativen, gerade auch auf so kommunaler Ebene und lokaler Ebene, die beispielsweise auch kleine und mittelständische Unternehmen nach vorne bringen wollen. In Nordrhein-Westfalen. Es gibt auch viele Initiativen für beispielsweise Kommunen mittlerweile. Auf ein paar gehen wir im Buch ein. Also da gibt es relativ viel. Wo wir gerade ein großes Problem sehen, ist tatsächlich auf staatlicher Ebene. Wir haben eine Cybersicherheitsregulierung. Ich sage den Namen kurz, dann können Sie den direkt wieder vergessen. NIS 2 ist von der Europäischen Union vorgegeben, soll eben Unternehmen besser schützen, aber auch staatliche Stellen. Sollte eigentlich vergangenes Jahr schon ins Gesetz überführt werden, dann ist die Ampel auseinandergebrochen, hat sich alles verzögert. Jetzt kommt dieses Gesetz. Die Frage ist nur, was bedeutet das für staatliche Einrichtungen? Viele nachgeordneten Behörden, so hört man, wollen sich da rausnehmen. Was dazu führt, dass man, weil das Finanzministerium sagt, das wird alles so teuer. Das ist natürlich ein fatales Signal für die Wirtschaft auch und auch für eigentlich für jeden Einzelnen. Zumal es unlängst einen Bericht vom Bundesrechnungshof gegeben hat, der gesagt hat, es fehlt an Business Continuity Management oder es mangelt.
Das musst du vielleicht erklären.
Also das stimmt. Also was passiert eigentlich, wenn jetzt auf einmal eine Behörde von einem Cyberangriff betroffen ist? Gibt es eine Backup-Struktur? Also liegen die Daten noch woanders, außer quasi im Ministerium? Wie viele wie viele Cloud-Infrastrukturen haben wir eigentlich? Sind die redundant? Also wenn das eine ausfällt, gibt es aber noch das andere. Da würde ich sagen, da tun wir noch zu wenig. Das ist auch, dann fragt man sich auch manchmal so, worüber reden wir eigentlich die vergangenen 4 Jahre? Welche Debatte wir nicht führen sollten, ist man neigt oft dazu zu sagen, ja, hier gegen, also diese Hackback-Debatte zu führen, also zu sagen, ja, dann hacken wir halt einfach zurück. Diese Debatte, von der sollten wir uns verabschieden, weil das ist wirklich nicht das, worüber wir diskutieren sollten, sondern eher, wie werden wir resilient?
Hier, Thomas Fricke wirft ein, die Häfen werden alle aus amerikanischen Clouds gesteuert. Wenn die Internetkabel unterbrochen werden oder die Clouds gestört oder abgeschaltet werden, haben wir nur noch geringe Kapazitäten für Transporte über die Häfen. Hinzu kommt natürlich auch das, was wir im gegenwärtigen politischen Kontext erleben, dass Donald Trump durchaus droht, kritische Dienste amerikanischer Betreiber abzuschalten, wenn Europa nicht gehorcht. Was tun wir dagegen?
In erster Linie, das uns mal vor Augen zu führen, dass wir eben nicht nur in die eine Richtung schauen müssen, sondern auch in die andere Richtung. Das ist, greift so ein bisschen diese Diskussion darüber auf, wie eigenständig sind wir denn im digitalen Raum? Welche fremden Dienste nutzen wir denn? Welche Software, welche Hardware, welche kritischen Teile sind bei uns denn drin? Und welche Einwirkungsmöglichkeiten gibt es denn über diese fremden Teile, wo wir als Bundesrepublik, aber auch vor allen Dingen im europäischen Kontext keine eigenen Lösungen parat haben. Und die Diskussion kommt gerade so ein bisschen ins Laufen, weil man da von politischer Seite sich jetzt auch überlegen muss, welche Schwerpunkte müssen wir denn setzen. Das Risiko ist da. Also das, was der Fragestellende oder die Fragestellerin damit anspricht, ist ein Thema, worüber wir uns Gedanken machen müssen. Das betrifft nicht nur chinesische Bauteile, das betrifft aber auch Software aus den USA, wo wir nicht mehr sicher sein können, dass wir die tatsächlich langfristig nutzen können. Das ist ein Risiko, absolut. Und wenn wir es in den nächsten Monaten schaffen, da Prioritäten zu setzen, zu sagen, wir wollen das und das und das, und damit meine ich vielleicht eigene Softwarelösungen, eigene Cloud-Strukturen aufbauen und die dann auch stärker nutzen, von staatlicher Seite erstmal in die Behörden implementieren. Dadurch steigert man natürlich dann auch die Nachfrage, dadurch können die Preise wieder reguliert werden, um dann auch den wirtschaftlichen Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit zu geben, diese Dienste zu nutzen. Dann sind wir einen Schritt weiter und dann ist da die Abhängigkeit, die extrem groß ist, ob das die Infrastruktur selbst mit Datenkabeln, aber auch Software ist, wird da ein bisschen minimiert.
Hier habe ich eine Frage zu Deutschlands Lieblingsthema, nämlich der Deutschen Bahn. Wie resilient ist denn die Deutsche Bahn? Ganz konkret, Hans-Carsten Hartwigsen fragt, verfügt die Deutsche Bahn eigentlich noch über genug Dieselloks für die West-Ost-Route, falls via Cyberangriffe die Stromversorgung lahmgelegt wird? Johannes, hast du darauf eine Antwort?
Keine konkrete, aber ich glaube, Ferdinand hat eine Antwort darauf. Zumindest hat er mehr Ahnung zu dem Thema als ich. Ich würde eine Sache nur mal gerne vorweg schicken, weil nachdem ich gestern Abend in der Bahn wieder 1,5 Stunden Verspätung hatte und mich sehr geärgert habe, muss ich aber sagen, was wir gelernt haben in unserer Recherche ist, dass die Deutsche Bahn gar nicht so schlecht dasteht, was auch die Planung für diesen Fall, für den Ernstfall aussieht, gerade auch an Interaktion mit dem mit der Bundeswehr. Also das einmal vorausgeschickt, auch wenn wir oft uns fragen, wann es alles auseinanderbricht, da sind sie tatsächlich, also gerade auch was so den Schutz und auch das Monitoring ihrer Infrastruktur, sind sie gar nicht so schlecht, wie man vielleicht glauben würde.
Also Ferdinand, ist die Bahn auf den Normalfall zwar schlecht, aber auf den Ernstfall gut vorbereitet?
Das könnte man fast so meinen. Also wenn die Kennzahl die ist, dass wir viel Gerät irgendwo nach Osten verlagern können, dann hat man das Thema im Blick und man arbeitet genau daran im Zusammenhang mit der Bundeswehr. Vorhalteverträge, so nennt man das Ganze. Das sind dann Verträge darüber mit der Bundeswehr, welche Schienen denn benutzt werden können, wie viele Züge ich denn für eine Situation, wo die Bundeswehr sagt, wir brauchen euch jetzt aber als Deutsche Bahn, in der Hinterhand habe. Und da gehören dann auch diese Dieselloks dazu. Die genaue Anzahl haben wir jetzt beide nicht im Kopf, aber auf jeden Fall sind diese Planungen Stromausfall und die Deutsche Bahn muss weiter die Lieferungen und die Dienste erbringen, haben sie im Blick und treffen genau für diesen Fall Vorsorge. Das ist absolut in dem Zusammenhang die ganzen Verspätungen außer Acht gelassen, wirklich ein gutes Zeichen. Und auch macht sich die Deutsche Bahn ganz konkrete Gedanken darüber, wie man diese lange Linieninfrastruktur, das sind ja unzählige tausende Kilometer in Deutschland, wie man die besser schützen kann. Weil ganz überwachen kann man sie nicht. Einen Zaun drüber machen wollen wir auch alle nicht. Wir wollen keinen Zaun um die Gleise herum. Können wir auch gar nicht. Aber sie macht sich Gedanken, wie man diese Kabelschächte schützen kann, wie man auch andere Manipulationsmöglichkeiten an den Gleisen, an den Stellwerken, an den Oberleitungen verhindern kann oder zumindest, das trifft so wieder ein bisschen dieses sperrige Wort des Business Continuity Management, so schnell wie möglich wieder in den Normalzustand zurückzukommen. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende beim Resilienzgedanken. Nicht darum zu sagen, oh, da passiert was und dann zu erstarren, sondern zu sagen, okay, es ist was passiert, egal ob im digitalen oder im analogen Bereich, aber wir packen das jetzt an und wir werden ganz, ganz schnell wieder in den Normalzustand zurückkommen und dann ist der Ernstfall, egal wie er aussieht, ob das jetzt fehlende Dieselloks sind, die dann schnell beschafft oder umgeleitet werden, wirkt er gar nicht mehr so schlimm.
Hier gibt es nochmal Fragen zu möglichen Angriffsszenarien. Zum Beispiel, was machen wir, wenn Trump Grönland eingreift? Oder auch, was machen wir, wenn Angriffe auf das Baltikum aus Russland passieren und Trump keinen Beistand leistet?
Also vielleicht vorweggeschickt, die Militärexperten stehen hier nicht vor Ihnen, weil das sind Themen, da gibt es mit Claudia Major oder Herrn Masala tolle Menschen, die solche Sachen gut beantworten können. Deswegen würde ich mich bei dem Grönland-Thema ein bisschen zurückhalten. Da kann ich ganz schlecht antizipieren, was das bedeutet. Also NATO-Bündnisfall, das würde irgendwie so ein bisschen Fehler im System ja auslösen. Beim Baltikum haben wir bewusst das Szenario gewählt, dass es eine Eskalation an der Ostflanke der NATO gibt. Und dass es dann aber so ist, dass die USA sehr stark involviert sind. Ich glaube, wenn die USA nicht stark involviert wären, und das ist ja auch das, was man immer wieder hört, dass es genau das ist, was Russland austesten könnte, dann stehen wir vor einer großen Herausforderung. Als Deutschland, aber natürlich auch als gesamte Europäische Union. Das muss man ganz klar sagen. So. Und ich möchte da nicht so Schwarzmalerei machen, weil dann kommen sie nach Berlin und so. Das finde ich, führt ein bisschen zu weit, weil ich glaube, das ist auch nicht das Ziel. Das muss man auch ganz klar sagen. Es würde aber, glaube ich, Europa vor eine Zerreißprobe stellen und es würde dann am Ende auch dazu führen, und so viel traue ich mir zu sagen, dass die NATO dann einfach aufhören könnte zu existieren.
Ja, und wir sind als Bundesrepublik Deutschland über die Brigade Litauen natürlich schon im Baltikum auch vor Ort vertreten und das ist eigentlich in so einem Szenario muss relativ klar sein für Deutschland, dass wenn deutsche Truppen in irgendeiner Weise involviert werden, dass wir dann reagieren müssen. Und das ist ein Gedanke auch in dem Buch, in einem der Szenarien, dass das eben dann nicht mehr so ein Krieg irgendwo am anderen Ende Europas für keinen der NATO-Staaten in Europa ist, sondern dass dann handfest in Europa weiter Krieg herrscht. Und das ist das, wo auch die NATO gerade so mit sich ringt, wie glaubhaft, wie standhaft ist man denn innerhalb der NATO und auch als Deutschland gefestigt, als Bundesrepublik zu sagen, dann, wenn das passiert, sind wir da und müssen reagieren oder wir überlegen, wie wir da anders handeln sollten.
Vielleicht noch eine Ergänzung dazu, die ich an dem Punkt noch wichtig finde. Wir haben uns ja eher mit so den innerdeutschen Zusammenhängen beschäftigt und ich glaube, das wäre in dem Fall eine wahnsinnig eklatante Frage. Was würde das mit uns machen? Also was würde unser Land, also was wäre die Reaktion darauf, wenn beispielsweise Litauen angegriffen werden würde? Ich glaube, das würde unsere Gesellschaft auch in eine Diskussion reinziehen, wo ich jetzt gerade Sorge hätte, dass sie vor allen Dingen extremistischen Positionen dient und fördert.
Ja, und deswegen haben wir das in dem Szenario auch aufgegriffen, dass wir uns damit mal gedanklich auseinandersetzen, weil wir eine Betroffenheit haben und dann nicht sagen können, das hat ja nichts mit Deutschland zu tun. Was wäre, wenn, letztlich mal einfach aufzumachen und zu überlegen, was kann passieren und vielleicht auch, wie ich persönlich als einzelne Person dazu stehe, welche Haltung habe ich, welche Position habe ich dazu. Wir diskutieren jetzt viel über Wehrdienst, die eigene Rolle auch im Militärischen, das knüpft daran auch so ein bisschen an.
Wir haben eingangs ja schon viel über auch hybride Angriffe, die es bereits gibt, aus Russland gesprochen. Hier fragt Katharina Angus, wo läge Ihrer Meinung nach die rote Linie? Wie weit muss es eigentlich noch kommen, bis hier eine militärische Antwort erforderlich wäre?
Ich glaube, es darf nicht, in meiner persönlichen Haltung darf es keine militärische Antwort geben. Ich glaube, die Antwort darf nicht, die Fragestellung darf nicht sein, wie antworten wir darauf nach extern, sondern was machen wir, dafür zu sorgen, dass es diese rote Linie, dass wir sie immer weiter nach hinten verschieben. Weil natürlich, es kann sein, dass Russland ein Krankenhaus angreift. Es kann sein, dass Russland eine andere kritische Infrastruktur vom Netz nimmt. Aber wollen wir wirklich dann sagen, und dann schießen wir zurück, dann hacken wir zurück, treffen dann vielleicht ein Ziel, das bewusst gewählt ist, das sich verbirgt. Also wir haben im Cyberraum oft, dann werden die Akteure verstecken sich beispielsweise dann in kritischen Infrastrukturen, dann geht dann das russische Krankenhaus vom Netz. Möchten wir das, diese Debatte führen? Ich glaube, das sollten wir nicht, und damit wir diese Debatte nicht führen müssen, ist es elementar wichtig, dass wir die Resilienz unserer Gesellschaft erhöhen. Sowohl im Bereich auf Desinformation als auch auf Cyberoperationen oder Sabotageakte.
Das ist aber auch ein Thema, was tatsächlich auch gesellschaftlich noch ein bisschen mehr Futter braucht, weil wir eben nur diesen Zustand Krieg und Frieden kennen, auch in der Verfassung, was die Kompetenzen und die Zuständigkeiten angeht. Und die Frage stellt sich schon, brauchen wir für dieses Hybride dazwischen, für viele kleine Nadelstiche, nicht doch eine kleine Veränderung, eine Anpassung, dass Behörden schneller handeln können, dass sie flexibler sind, dass wir nicht föderale Strukturen die ganze Zeit über Monate lang durchexerzieren müssen, dass Lagebilder nicht schnell ausgetauscht werden. Also dieses Thema Hybrid und wie wir uns im hybriden Raum verhalten, stellt sich nicht, antworten wir militärisch, sondern wie gehen wir mit diesem Hybriden noch besser um? Ich als Einzelperson, dass ich mehr aushalte letztlich, aber es geht letztlich auch nicht nur darum, mehr auszuhalten, um dem Gegner zu sagen, guck mal, du kannst jetzt mehr machen, wir verkraften viel, viel mehr wie so ein Boxer, der einfach mehr einstecken kann. Das ist die Grundvoraussetzung, da müssen wir hinkommen letztlich, glaube ich auch. Aber es geht auch darum, wie wir schnell und flexibel handeln können, Akteure schneller zu erkennen, russische Angreifer im Cyberraum schneller zu erkennen, schneller zu benennen und dann zu sagen, hey, wir haben schon gesehen, dass ihr das wart. Oder China, die einen Cyberangriff auf das Bundesamt für Kartografie und Geodäsie 2021 verübt haben. Wir haben sehr, sehr lange Jahre gebraucht, bis wir das öffentlich auch kundgetan haben, dass es China war. Und dann müssen wir trotzdem überlegen, welche politischen und diplomatischen Konsequenzen wir in dem Zusammenhang ziehen. Und das geht nicht unmittelbar um Zurückschießen im Cyberraum oder irgendwie in der Art, sondern auch, wir haben ja andere politische Druckmittel auch wirtschaftliche Druckmittel, diplomatische Druckmittel, und die stärker einzusetzen, ist schon ein Thema in dem Zusammenhang.
Und wir haben zum Beispiel auch Strafverfolgungsbehörden, die sehr gut mittlerweile darin sind, kriminelle Infrastruktur vom Netz zu nehmen. Ne? Also die zum Beispiel Plattformen dicht machen, auf denen illegale Waffen gehandelt werden oder cyberkriminelle Infrastruktur auseinanderzunehmen. Also die Prävention in dem Bereich, also zu sorgen, dass Strukturen nicht einfach funktionieren. Aber das führt wieder darum, Prävention, Vorbereitung statt aktive Zurückreaktion.
Ich möchte zum Abschluss unserer Diskussion euch nochmal bitten, einen Blick in die Glaskugel zu werfen. Also ihr habt verschiedene Szenarien durchdekliniert, durchgedacht. Was ist aus eurer Sicht das wahrscheinlichste Szenario, das eintreten könnte, wenn wir mal auf das laufende Jahr blicken? Johannes, magst du anfangen?
Also ich glaube, dass das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir noch eine Verdichtung dieser hybriden Operationen erleben werden. Ich glaube aber auch, dass wir gerade in einem Zustand sind, wo sich viele Menschen damit auseinandersetzen. Und ich nochmal sagen muss, wir beide gelernt haben, und deswegen wollen wir unser Buch auch ein bisschen hoffnungsvoll verstanden haben, dass wir gerade in Deutschland mit einer großen Solidarität immer wieder nicht konfrontiert wurden, aber der sind wir begegnet und einfach auch nochmal in Deutschland ein so hohes Maß an ehrenamtlichen HelferInnen haben, die wahnsinnig sich jeden Tag für Deutschland irgendwie einsetzen, für unsere Gesellschaft, für die Menschen, die hier leben. Deswegen bin ich hoffnungsvoll beim Blick in die Glaskugel und würde sagen, wir werden eine Verstärkung dieser Angriffe erleben, aber ich glaube, die Gesellschaft entwickelt sich dahin zu sagen, wir sehen das und wir möchten das nicht hinnehmen, sondern wir werden eine Art und Weise finden, damit zu leben.
Ich glaube, die Nadelstiche werden größer, die Überlagerung wird auch da sein. Wir werden mehr Kombinationen auch sehen, also meine Sabotage kombiniert mit einer Desinformationskampagne. Also gerade diese hybriden Elemente können weiter zunehmen, auch in dem nächsten Jahr. Ich bin aber ebenso hoffnungsvoll. Also das, was Johannes angesprochen hat, kann ich nur unterstreichen. Und zudem haben wir auch so eine kleine Hoffnung, ich persönlich auch in den Nationalen Sicherheitsrat, der sich selbst zum Ziel gesetzt hat, eine gewisse Lageerfassung für alle Behörden zu übernehmen, dass alle Ressorts, die für die Sicherheit Deutschlands ein Thema sind, eine einheitliche Vorstellung davon haben, was passiert. Das ist bis heute noch nicht immer so der Fall. Und sie streben auch an, einzelne Berichte mal zu veröffentlichen, Lagebilder zu veröffentlichen. Und dann kommen wir auch stärker in die Beschäftigung. Dann können sich Journalisten stärker damit beschäftigen, was tatsächlich passiert, wie dann der Staat Vorsorge treibt. Dann können wir uns auch noch viel, viel mehr damit auseinandersetzen, was denn schon so Gutes läuft und wo wir vielleicht doch nochmal ein, zwei Stellen Schrauben drehen müssen, dass wir nicht so überrascht werden wie bei den Drohnen oder dass wir da dann nicht so handlungslos dastehen, so wie es jetzt vielleicht noch aussieht. Aber es überwiegt schon, wir haben hier kein Erkenntnisproblem, sondern es geht darum, jetzt diese Schwachstellen, die wir haben, zu schließen und uns selber einfach resilienter zu machen in dem Zusammenhang, widerstandsfähiger gegen solche kleinen Stiche. Die tun ja nur ein bisschen weh.
Vielen Dank, Johannes Steger, Ferdinand Dankeschön. Geringer, Danke, die heute Anja. Hier waren im High Noon, um ihr Buch zu besprechen, das heute erschienen ist, Deutschland im Ernstfall, was passiert, wenn wir angegriffen werden. Vielen Dank auch an Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass Sie wieder so eifrig mitdiskutiert haben. Ich freue mich sehr, wenn ich Sie auch beim nächsten High Noon wieder begrüßen darf. Und der lässt nicht lange auf sich warten. Der ist nämlich schon am kommenden Dienstag, also am 9. September. Und darin werden wir einen Blick auf unser Nachbarland Frankreich werfen. Da geht es nämlich hoch her. Am Montag stellt Premierminister Bayrou dort die Vertrauensfrage. Und wir wollen am Tag danach drauf schauen, was bedeutet das Ergebnis für Deutschland und Europa. Seien Sie mit dabei, wenn es hier wieder heißt High Noon. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und bis bald.